Niklas,
Ja.
lieber ein Spatz in der Hand oder eine Taube auf dem Dach?
Spatz in der Hand.
Weißt du, woher ich das wusste?
Ja, weil du weißt, dass ich das mit den Vögelbrillen
Ja,
ganz gerne mag
genau.
auch.
Ich habe neulich gehört, Spatz in der Hand, da muss ich direkt an dich denken und so. So, ja, das frage ich den Niklas mal.
Also ich habe keinen Bringerschein, nur für die Leute. Aber wenn ich mal beim Johannes bin, dann lasse ich mir auch gerne mal den einen oder anderen Vogel in die Hand geben und gucke
Ja,
ihn mir an.
ja. Ja, du hast was mitgebracht. Ich bin ganz gespannt. Du hast es letzte Mal angeteasert. Leg los. Ich will es wissen. Was war's? Was ist
Ja,
es? Also ich weiß es ja
also.
eigentlich schon, ne? Aber
Es ist eine Sache, die wir, die mich ein bisschen verfolgt seit Ewigkeiten. Es ist eine Art, die sehr, sehr heimlich ist. Wahrscheinlich die heimlichste Amphibienart, die wir so haben, würde ich jetzt mal meinen. Die Rede ist von der. Oh.
Knoblauchkröte.
Genau. Und die Knoblauchkröte ist eine Art, die ich sehr, 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 sehr gern habe, einfach weil sie so lustig ist. Und weil sie so lustig aussieht. Also sie sehen wirklich
Zeig
aus
doch mal das Bild. Ja, sie sieht wirklich sehr lustig aus.
wie kleine Klöpse.
Ja.
Also sie sind auch nicht groß, sondern wirklich kleine Kröten. Obwohl man, die Weibchen können auch groß sein, aber ja, die Knoblauchkröte Pelobates fuscus hat auch verschiedene lustige Namen im Volksmund. Landunke wird sie genannt, oder mein Lieblingsname für sie ist Kartoffeltroll.
Ja, das können wir bitte die Folge Kartoffeltroll nennen?
Ja,
Der
können wir gerne machen. Ich habe
Kartoffeltroll,
aber noch ein paar
bitte.
mehr. Ein paar mehr Sachen, die am Ende vielleicht die Folgennamen bestimmen. Also die Art ist wirklich, ja, also Kartoffeltroll, der Name, da kommen wir gleich ein bisschen zu, woher der kommt, weil das hat eigentlich einen Grund. Also nicht nur, weil sie wie eine Kartoffel aussehen und wie so ein Troll. Also das Gesicht, die Nase hängt so runter so ein bisschen und so. Also sind sehr ulkige Lebewesen und ich habe eine kleine Geschichte mit der Art, so insgesamt. Die Art ist in NRW vom Aussterben bedroht, meine ich. Ich meine, Status ist Rote Liste 1, wenn ich mich nicht irre. Wäre jetzt peinlich, wenn doch.
Ich check das
Und
mal nebenbei.
ja, das Problem ist, dass die sehr heimlich ist, häufig in den Laichgewässern zumindest nicht so hohe Dichten hat. Und ja, man sie dementsprechend, gerade wenn die Dichten sehr gering ist, sind, sehr schwer findet, zumal in NRW viele Flächen, wo du sie noch finden kannst, nicht zugänglich sind. So, ich hatte auch mal ein Projekt, wo ich nachweisen sollte, dass die Art ausgestorben ist, beziehungsweise gucken sollte, ob die Art noch da ist. So rum wird ein Schuh raus. Art war natürlich nicht da. wir haben damit Unterwassermikrofon, alles Mögliche, eDNA, alles geguckt und
Selbst mit
sie
eDNA
nicht
nicht.
finden können.
Selbst mit eDNA nicht.
Naja, wenn die Art nicht da ist, wo soll die DNA herkommen, ne?
Aber
Also.
vielleicht hält sich das halt mal oder wird irgendwie gespült
Nee,
oder so, aber
also die
selbst
Art
da.
ist, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich seit über 15 Jahren nicht mehr vorhanden.
Ui.
Ja, dementsprechend habe ich in NRW wirklich jahrelang gefailt, diese Art zu finden. Also bei mir war der Anspruch, okay, ich möchte sie gerne einfach auf natürliche Weise finden. Ich möchte mich dabei auch an gewisse Regeln halten. Also ich kann jetzt nicht quer in irgendwelche Flächen reinlaufen, die im NSG liegen, nur weil ich da eine Art finden möchte. So, dementsprechend war das für mich einfach schwierig, diese Art zu finden.
Du hast übrigens recht, Niklas. Vom
Ja, ist Rote
Aussterben
Liste 1,
bedroht,
ne?
Rote Liste 1.
Genau.
Quelle: Biologische Station Kreis Unna, Dortmund.
Weil sie eben in NRW so bedroht ist, gibt es natürlich auch, das ist natürlich, gibt es auch Nachzuchtprojekte. Also es wird viel nachgezogen, viel wieder ausgewildert, funktioniert teilweise leider aber auch nicht so gut. Und ja, wie gesagt, ich habe sehr lange gefailt, habe dann auch bei meiner alten Arbeit so einen Wiederansiedlungsversuch initiieren dürfen, habe da dann auch meine ersten Kaulquappen gefunden, natürlich in den Teichen, wo sie ausgesetzt worden sind. Deswegen zählt es auch irgendwie nur so halb. Mhm. Irgendwann bin ich dann mit Lennart, viele Grüße, an den Oberrhein gefahren. Und dort konnte ich dann meine erste adulte Knoblauchkröte in Natura sehen. Und das auch nicht nur eine, sondern wirklich mehrere. Also da gibt es gute Bestände. Da kommt man auch gut an die Lebensräume einfach dran, weil die Art dort einfach wie in Großteil seines Verbreitungsgebietes hier in Deutschland einfach in Äckern sitzt. Also die sitzt einfach auf dem Acker. Und
haben wir zusammen schon mal eine gefunden?
Nein.
Crazy, ne? Ich könnte mich jetzt auch mal, ich habe mal kurz so das Revue passieren lassen, aber tatsächlich haben wir echt noch nie so. Nee. Ja, crazy. Ist mir noch nie aufgefallen, dass wir die immer ausgelassen haben.
Ja, das hat auch
einen Grund. Ja, genau. Ja, jetzt kenne ich den Grund.
Also bei mir nagt es auch noch ein bisschen, weil das Einzige, am nächsten kam ich mal an eine Knoblauchkröte ran in NRW. Ich stand neben einem Teich und da rufte eben ein Männchen raus. Ich habe das Männchen gehört.
Aber nicht gefunden.
Näher bin ich dieser Art in NRW nicht gekommen.
War da wahrscheinlich auch ein Zaun drum, oder?
Ja. Das war auch auf, also der Teich lag am Rand von einer Weide. Die Weide war auch, ne, da waren Viecher drauf und so. Mhm. Und dadurch, dass das eben so eine sensible Art in NRW ist, hältst du dich auch eher an die Regeln.
Ja, klar.
Als vielleicht woanders. Genau. Dementsprechend fehlt mir die Art auch noch als adultes Tier in NRW. Aber habe sie danach doch recht häufig sehen dürfen an verschiedenen Stellen. In Deutschland, aber auch ganz viel in Osteuropa und so. Also mittlerweile habe ich die Art recht häufig gesehen, wollte aber ein bisschen mehr. Mhm. Ich will ja fotografisch dann doch immer alles haben, was diese Art so ausmacht. Heißt, ich wollte unbedingt auch den Amplexus haben von der Art, also die Paarung und den Laich. Mhm. So.
Haben die auch so eine Blase?
Was meinst du damit?
Die,
eine Schallblase. Ja, Schallblase. Nee, nicht so wirklich. Okay. Nee, eigentlich nicht. Gar nicht. Mhm. Und ja, das Schwierige bei der Art ist, und das, da komme ich jetzt so drauf, ist eben genau das, ihr Laichverhalten. Das ist bei der Art unfassbar schwierig, weil sie eben Gewässer mag, die recht tief sind, unter Wasser ruft und sich unter Wasser paart und das häufig im tieferen Bereich und vor allen Dingen auch häufig in der Vegetation.
Daher auch die Mikrofone.
Dementsprechend,
ne? Daher auch die Mikrofone.
Genau, daher benutzen wir auch Mikrofone für also Unterwassermikrofone, um die zu erfassen. Und ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich sprach eben schon davon, die erreichen häufig nicht so die hohen Dichten in ihrem Lebensraum. Mhm. Ja, also normal sind tatsächlich so 10 Rufer in einem Gewässer. Das ist so der Average. Die Average-Dichte bei der Knoblauchkröte. Wenn du mehr hast, ist gut.
Ich will ja jetzt nicht vorgreifen, vielleicht kommt das ja noch, aber wenn du sagst, Acker hat dann auch Fragmentierung, Landwirtschaft, Düngen etc., hat das einen Einfluss?
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ja, dementsprechend war ich relativ viel und häufig in Gebieten, gerade in unserem Osterurlaub, habe ich das schon öfter mal probiert, einfach in gute Lebensräume, wo die Dichten einfach hoch sind, wo viele Gewässer sind, wo auch einfach Chancen erhöhen, ne? Die Chance versuchen zu erhöhen, das irgendwie zu bekommen. So auch in unserem letzten Urlaub. Wir waren in Sachsen und haben da eben, weil der liebe Tim, viele Grüße, gesagt hat, die gehen hier super, wir haben hier Gewässer, die sind voll mit denen und so weiter, habe ich mich locken lassen und habe gesagt, okay, wir fahren, hat sich eh angeboten, dann machen wir einen Teil des Urlaubs da.
Dann hat er dich gekriegt.
Und dann hat das Wetter reingeschissen. Den ersten Abend, der war noch super, wir sind einfach an den nächsten Teich, also wir haben gar nicht geguckt, irgendwie einfach nur, okay, nächster Teich, der irgendwie gut aussah, sind wir hin, vielleicht an der Stelle, wie sieht ein guter Teich für eine Knoblauchkröte aus? Der ist
tief.
Eigentlich braucht er nur einen gewissen offenen Wasserbereich, der muss ein bisschen tiefer sein, beziehungsweise gibt auch Ausnahmen, also nicht jeder Teich ist tief, aber tief mag die schon ganz gerne und die Literatur sagt, er muss pflanzenreich sein. Das würde ich gerne ersetzen mit nährstoffreich. Mhm. Also denen ist es prinzipiell Pflanzen, klar, das mögen die ganz gerne, aber die nehmen auch eine Jauchegrube. Also Hauptsache richtig nährstoffreich, weil die Quappen, die unheimlich groß sind, was zu fressen brauchen. Also, ja. Und so sah auch eigentlich der Teich aus, an dem wir am ersten Abend im Urlaub.
Macht auch Sinn, wenn die gerne auf dem Acker sind.
Ja, eben. Also ja. Dementsprechend, dieser Teich war genau das, der stank wie Sau. Da waren zwar viele Pflanzen drin, aber der war auch echt braun. Also ich weiß nicht, der stank halt einfach. Mhm. Ne? Aber da riefen halt über 10 Knoblauchkröten raus. Heißt, das war schon mal ein guter Teich und das war einfach wirklich der nächstbeste, wo wir dachten, okay, könnte funktionieren.
Mhm. Hattest du deine Kamera
und
dabei?
Und naiv, wie wir waren, haben wir gedacht, okay, ja, erster Abend, wir wollten jetzt einfach nur mal ein bisschen scouten. Wir lassen es jetzt mal gut sein.
Aber hattest du deine Kamera
Teichen
dabei?
Kommen wir noch.
Hattest du deine Kamera dabei?
Kamera dabei, aber wir haben nichts gesehen. Ah. Also wir haben sie nur gehört, okay. Weil sie halt mitten im Teich saßen.
Hier übrigens, ne?
Ja.
Niklas. Und, ja. Hier ist übrigens, wenn einer von uns beiden spricht, ne?
Ja.
Dann ist immer so eine kleine Zeitverzögerung da. Und wenn man dann in diese Zeitverzögerung, wo ich denke, dass du aufgehört hast zu reden, wenn ich da reinrede, glaube ich, wird das von Zoom aber weggeschnitten, sodass ich.
Nee, ich höre dich.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber wie oft habe ich jetzt gefragt, ob du die Kamera dabei hattest?
2-3 Mal.
Okay, dann hörst du mich ja. Dann ignorierst du mich einfach.
Nein, du bist nur sehr leise manchmal.
Ach so. Dann hörst du so im Hintergrund rauschen.
Nee, das nicht, aber ich höre mich lauter als dich.
Ah, okay, aber.
Und deswegen, wenn ich spreche, höre ich dich leiser. Und dann höre ich manchmal die Frage nicht.
Aber es gibt trotzdem eine Zeitverzögerung in ein bisschen.
Nee, ich merke keine.
Ich schon.
Okay.
Ja.
Ich nicht.
Weil ich versuche immer in den Sprechpausen und dann setzt du wieder an. Ich habe das Gefühl, da ist eine Verzögerung drin.
Okay.
Also für alle, die hinhören, es tut mir sehr leid. Ich versuche das irgendwie zu koordinieren. Okay, du bist wieder dran.
Okay. Ja. So. Naiv wie wir waren, haben wir am ersten Abend gesagt, okay, ja gut, dann wissen wir jetzt, hier ist schon mal ein guter Teich, aber der Tim hat ja noch bessere. Und da dürfen wir auch uns hineinbewegen mit der Warthose und mal genauer gucken. Heißt, komm, lass mal gut sein heute Abend. Wir gehen jetzt müde, bla, erster Abend. Passt schon.
Oh nein.
Was kam dann?
Oh nein.
Ein Temperatursturz.
Oh nein.
Ein richtig, richtig doller Temperatursturz,
oh
der sich aber nur auf die Nacht beschränkte. Also tagsüber hatten wir eigentlich ganz okay Temperaturen, über 10 Grad, teilweise auch echt 16 Grad und so. Aber es ging dann wirklich abrupt Richtung Null und teilweise sogar drunter.
Oh nein.
Und da diese Art wirklich strengst nachtaktiv ist,
oh nein,
haben wir keine Anwanderung gehabt. Und auch die Rufer nahmen einfach drastisch ab, bis am Ende keine mehr übrig waren. Also es war ein kleines Fiasko.
Oh. Kennst du das Gefühl, so, wenn dein Hund macht gerade was Witziges, zum Beispiel Exi, die träumt ganz gerne mal und dann bellt die manchmal auch und dann macht die so bieb, 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 bieb und dann hole ich gerade mein Handy raus und will das filmen und dann hört die auf.
Das ist ja ist auch so.
Das Gefühl mal 1000.
Ja.
So, so stelle ich mir das vor.
Ja, also ich war wirklich richtig angefressen, weil ich dachte so, ey, das ist jetzt wirklich so, ich weiß, dass die Gewässer gut sind, die sind verbürgt gut, die funktionieren, ich darf da rein, ich darf alles machen, was ich möchte mit meiner Kamera. So.
Oh nein.
Und dann sowas, ne? Urlaub passt ja auch nicht immer. Und das Gemeinste davon war dann immer noch, danach die Woche war perfektes Wetter, durchgängig.
Aber ihr wart nicht mehr da.
Ja, wir waren nicht mehr da.
Ja, geil, schön.
Was habe ich dann gemacht?
Du hast geweint.
Ihr werdet es auch noch in dem Reel sehen. Ich habe gesagt, okay, ich versuche das jetzt seit 2-3 Jahren, wirklich diesen dummen Amplexus zu bekommen.
Du bist da wieder
jetzt
hingefallen.
Jetzt ist Feierabend. Jetzt bin ich am Wochenende zu einem anderen Spot, wo ich wusste, okay, der läuft ganz gut, aber ich wusste ehrlicherweise nicht, wie die Sachlage ist. Ich dachte mir, okay, wenigstens die Eier von dem Frosch oder von der Knoblauchkröte, die kriege ich.
Mhm.
Weil die müssen diese Woche abgeleicht haben. Das Wetter war zu perfekt.
Mhm.
Ich gesagt, okay, die Fahrt war lang, es sind irgendwie 2,5 Stunden gewesen. Weil ich gesagt habe, so, ey, nee, es reicht mir jetzt. Ich möchte nicht noch ein Jahr verschwenden. Ich fahre jetzt. Ist mir wurscht. das mache ich jetzt. Also, ich dahin gefahren, komme an, denke mir so, okay, ist cool. Man kann da auch, Gewässer sind recht flach für die Knoblauchkröte da. Und ich merke schon, okay, die Dichte ist brutal. Ist abartig. Also es waren über 30 Rufe, boah. Also es ist wirklich enorm guter Teich. Ich bin schon in der Dunkelheit angekommen und habe dann halt schon auch die Tiere im Gewässer gesehen.
Kann ich dir mal eine blöde Frage stellen?
Was schon mal
ein
Fortschritt war. So.
Hm? Kann ich dir mal eine blöde Frage stellen?
Ja.
Ich dachte, die rufen nur unter Wasser.
Tun sie auch. Aber wenn du nachts in den Gewässer leuchtest, siehst du ja auch am Grund.
Ach so, du, aber, ja. Aber du hast die Rufe selber nicht gehört.
Doch, ohne Ende. Die waren, also ich habe die Rufer gehört, es waren über 30
okay,
Rufer.
Okay, check ich nicht. Also du hörst sie dann durchs Wasser durch.
Du hörst sie über Wasser, ja, ja. Ihr werdet ihr auch hören, die gibt's nämlich als Originalton. Das habe ich jetzt am Anfang der Folge verpasst. Den gibt's jetzt, dann kriegt ihr einfach den Originalton. Den habe ich euch nämlich aufgenommen mit dem Mikrofon.
Jetzt kommt der Ton. Aber so. Ich will ihn auch hören.
Ja, aber das macht Zoom ja immer raus. Ich ja. Schick dir den gleich.
Ja,
schick dir das Video gleich.
Mach mal jetzt.
Jetzt willst du den schon? Ja. Okay, warte.
Ich bin ganz aufgeregt.
Warte, 2 Sekunden. Ja. Ich hoffe, das ist das Richtige und ich schick dir hier irgendeinen Scheiß.
Niklas, Arsch auf den Kopierer. Das ist ja richtig tief.
Ja.
Das hört sich ja fast an wie ein Vogel.
Ja. Also ich finde es total cool. Und wie gesagt.
Und das
also
ist jetzt unter Wasser gewesen.
Das ist unter Wasser. Die sitzen auch echt tief. Die sitzen da so 80 Zentimeter.
Und dann
oder so
hört man das aus dem Wasser raus.
Ja.
Ach krass.
Teilweise richtig laut.
Crazy.
Ja, und dann war ich recht froh. Einfach aufgrund der Tatsache, okay, es sind auf jeden Fall genug Tiere da. Und ja, das ist, jetzt wird irgendwas schon gegangen sein. Also irgendwo muss Laich liegen. Spoiler, ich habe keinen Laich gefunden.
Oh nein.
So, und es ging immer weiter. Also ich hatte zumindest Spaß, weil ich konnte die Tiere mal sehen. Also man konnte einfach wirklich beobachten, was die so machen. Ich war auch echt lang da, ne? Ich habe mir vorgenommen, okay, ich muss ja auch wieder zurück an dem Abend. Bleib nicht so ewig, aber ich bin ewig geblieben, einfach aufgrund der Tatsache, weil es immer besser wurde. Je tiefer die Nacht, desto besser wurde das. Die Tiere kamen irgendwann hoch. Also bis an die Wasseroberfläche und auch an den Rand und haben gerufen, haben sich gekloppt. Also das war total witzig zu beobachten. Die haben sich echt so verscheucht halt aus ihrem Revier.
Hatten die Angst, ne? Hm? Hatten die Angst, gell? Weil die haben ja Aggressionsverhalten gezeigt.
Ach so.
Ja, hatten die bestimmt Angst, ja.
Hm. Ja, ganz doll Angst. Ja. teilweise haben dann die Kerle scheinbar auch am Plexus untereinander gemacht. Also das habe ich ein, zwei Mal beobachtet und auch fotografiert.
Und die haben sich nicht gegenseitig
Männchen
runtergeworfen?
Doch, die haben es versucht. Dann gab es auch so Befreiungsrufe und so von denen.
Ah, ja.
Die haben versucht dann so loszuwerden.
Hast du die auch aufgenommen?
Nee, das habe ich nicht, weil ich damit fotografieren, ich habe die ganze Zeit versucht zu fotografieren. Ja, okay. Habe ich auch hinbekommen. So, und habe dann so über die Zeit gemerkt, so, okay, ja, hier sind keine Weibchen. Das sind quasi kaum Weibchen. Also ich habe dann ein Weibchen mal gefunden, was alleine saß, aber es waren kaum Weibchen im Gewässer. Hä? Also scheinbar kommen die noch, weil bei den Knoblauchkröten ist das so, nach der Überwinterung wandern die relativ früh an. Also die gehören auch wie die Erdkröte, der Grasfrosch, Moorfrosch, Springfrosch und so zu den frühen Laicharten eigentlich. Mhm. Also die kommen rechtzeitig, weil die schon bei 3 Grad aktiv werden können, wandern die Richtung Gewässer. Dann gehen die Männchen ins Wasser und rufen da und bilden halt so, ne, kleine Reviere. Und dann kommen so die Weibchen dazu. Und das kann sich relativ lange strecken bei denen, je nach der Witterung halt. Also weil das Wanderverhalten sehr stark ans Wetter gebunden ist. Und das auch nicht so in Massen geschieht wie bei den anderen Arten, sondern so Stück für Stück einfach. Mhm. Und scheinbar waren die Weibchen noch nicht so richtig in Wanderlaune. Also ich habe dann so Einzeltiere gefunden und dachte schon so, ah, fuck, jetzt hat war irgendwie gut, aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Das habe ich auch als Video aufgenommen, das werdet ihr dann sehen. So war so wirklich so hin und her gerissen, so boah, scheiße, aber irgendwie auch nicht und bla. Ja, wie gesagt, das Verhalten wurde immer doller und irgendwann war es dann so, weil ich wollte gerade gehen, ne? Also ich habe Tabea eine Nachricht geschickt, so, ja, ich mache mir jetzt auf den Weg. So, ich gehe jetzt zum Auto. Und wirklich so fast vorbei, ne, der Teich ist relativ lang gestreckt. Ich so, okay. Und dann gucke ich so, also, oh nee, das ist es jetzt. Dann habe ich tatsächlich noch ein Weibchen mit einem Männchen drauf bekommen.
Das war die Bus-Zigarette.
Das Weibchen hatte aber auch.
Das war die Bus-Zigarette.
Und das Weibchen hatte aber scheinbar nicht so richtig Bock auf das Männchen, was sie da geklammert hatte, weil sie hat die ganze Zeit versucht, von ihm wegzukommen. Aber er hat sich sehr doll festgehalten.
Ah, ja.
Und hat auch Befreiungsrufe, also ich weiß nicht, keine Befreiungsrufe gemacht. Ich glaube, das sind bei denen keine Befreiungsrufe, sondern er hat halt Rufe gemacht und der hat geantwortet quasi mit Paarungsrufen. Keine Ahnung, es war ein bisschen weird, aber es fotografisch okay, hat gut funktioniert. Dementsprechend war ich dann erleichtert und bin dann halt danach auch gefahren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt strapaziere ich mein Glück nicht über und fahre jetzt. Dementsprechend war ich dann happy, dass das geklappt hat.
Hier nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht rauchen, was die Buszigarette ist. Wenn man auf den Bus wartet und dann denkt man, hey, warum kommt der nicht? Und dann, ja gut, dann kann ich auch noch eine rauchen und genau dann kommt der Bus. Das ist die Buszigarette. Ja,
wenn die angezündet ist schon.
Genau.
So. Genau. Das war meine Reise zum Amplexus der Knoblauchkröte. Eigentlich wollte ich da auf dieser Reise ein bisschen mehr noch zu der Art erzählen, aber kam jetzt nicht zu. Deswegen reiche ich das jetzt einfach nach.
Ja.
Also, die Knoblauchkröte, die wohnt, mag sehr grabbare Substrate, weil sie eben eine Schaufelfußkröte ist. Heißt, sie ist wirklich gemacht zum Graben. Hat auch wirklich so kleine Schäufelchen hinten an den Hinterfüßen und die können sich senkrecht und waagerecht im Boden bewegen. Also richtig.
Eine Maulwurfskröte.
Ja, genau, ist wie ein Maulwurf quasi. Und deswegen mag sie auch diese lehmigen oder sandige Böden halt einfach, was man gut graben kann.
Ja.
Und dort verbringt sie eben auch einen Großteil seiner Landzeit, ne, unterirdisch. Die können auch super viel unterirdisch. Die können unterirdisch fressen.
Was
wenn
fressen
sie kein
denn? Unterirdisch.
Alles, was, eigentlich alles, was an Wirbellosen reinpackst. Also Würmer, okay, alles. Das ist denen wurscht. Also da sind die wirklich nicht anspruchsvoll. So, die kommen, wenn die Bewegungen
also echt,
gut
echt
sind.
Ernst gemeinte Frage, Erdhummeln.
Ja, kann sein, ja.
Ja, wirklich.
Ist denen scheißegal. Also die fressen, glaube ich, ziemlich alles. Also die sind eigentlich super anspruchslos. Also Hauptsache, der Boden ist irgendwie grabbar und mager. Das kann dann aber auch ein Acker sein, ne? Und gerade diese Äcker entlang dieser großen Auen und so, die haben ja häufig gute Böden und dort ist eben auch die Hauptverbreitung. Deswegen gibt's die Art in Ostdeutschland, so in diesen großen Auengebieten, weil da einfach viel so guter Boden ist. Eigentlich wie Sand am Meer. Da ist die überhaupt nicht selten. Da ist die super häufig. Und bei uns in NRW ist die Art halt nicht so häufig mehr oder vom Aussterben bedroht eben. Dort gibt es sie eben nur noch an ganz wenigen Punkten.
Kann das auch vielleicht mit dem Bergbau zusammenhängen?
Nee, gibt es in Sachsen ja auch ohne Ende. Das wird halt, fällt ja immer nur unter den Tisch, aber die haben ja mindestens genauso viel Bergbau wie bei uns. Also,
Weil wir auch voll viel so
in
Metalle
NRW liegt das
so.
Sicherlich daran, dass das einfach Arealrand ist.
Ah, okay.
Als Verbreitungsrand und das ist ja jetzt überall so, dass die Arten einfach durch den Klimawandel an den Rändern verlieren und sich zurückziehen ins Kerngebiet. Also, ja.
Ja, okay.
Und ja, also sie mag es gern graberig und ein Acker ist eben auch sehr gut dafür. Also früher hat man die super häufig auf Kartoffeläckern gefunden.
Daher auch der Name Kartoffeltroll.
Wahrscheinlich. Ja. Und ja, also prinzipiell ist das eine Art, die relativ viel in landwirtschaftlichen Bereichen vorkommt. Das Problem ist da natürlich, Gewässer in landwirtschaftlichen Bereichen ist nicht so gerne gesehen. Es gibt aber Gegenden, wo das eben doch noch recht viel der Fall ist. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern und sowas gibt's ja diese Feldsölle und Brandenburg auch. Das sind so eiszeitliche Strukturen. Das sind einfach wirklich so Wasserlinsen, die mitten im Acker sind. Das lieben die total. Weil du halt eben drumherum dieses super grabbare Material hast und dann direkt zum Gewässer kommst. Und das sind so auch eigentlich diese zwei Lebensweisen. Einmal die grabbare Variante und einmal im Gewässer und da auch eben im Wasser, also wirklich unter der Wasseroberfläche. Was vielleicht noch, was gibt's noch Spannendes zur Knoblauchkröte? Ich habe nicht so viel mit Scriptshot gearbeitet, man merkt es wahrscheinlich.
Ja, zum Beispiel eine Frage, warum waren da denn jetzt so wenig Weibchen?
Ich denke, die kommen noch.
Denke, ist das so generell Stück für Stück. So, dass Weibchen dann später da sind?
An ja, den Gewässern, also, oder? Ja, wenn das, gut, wenn das Anwanderungswetter direkt optimal ist, was ja aber dieses Jahr eh nie der Fall war, das hat man ja bei der Erdkröte gemerkt, dass das alles so Stück für Stück kam, ist das so, dass das einfach länger langgestreckt ist und bei den Weibchen, die lassen sich eh prinzipiell mehr Zeit als die Männchen. Die Männchen haben es ja immer eilig. Die Männchen überwintern teilweise ja auch bei vielen Arten in der Nähe vom Gewässer und gehen dann rein, damit sie einfach die ersten im Gewässer sind.
Und die Weibchen?
Und,
sind die weiter weg vom Gewässer, oder?
Ich glaube nicht prinzipiell, aber kann schon der Fall sein, denke ich. Also,
nehmen wir mal an, ich würde jetzt einen schicken Garten machen.
Ja.
Und ich habe so ein Gewässer in der Nähe, wo ich denken könnte, da könnte eine Knoblauchkröte sich verstecken.
Ja.
Wie könnte ich denn meinen Garten zubereiten, damit die Knoblauchkröte bei mir überwintern möchte?
Gar nicht.
Cool.
Die kommt nicht.
Schön.
Das ist keine Gartenart. Keine Chance.
Ja, ja, aber
würde ich, also, wenn du einen Kartoffelacker hast bei dir im Garten, dann ja, okay, hast du vielleicht easy. Glück.
Ja, mache ich. Gar kein Problem. Alles für die Knoblauchkröte. Nee, aber das heißt, du brauchst schon einen Kartoffelacker oder was, damit die überwintert oder wie?
Ja, also die,
ist
die
echt so.
Überwintert in 1 bis 1,50 Meter tiefer Erde. Also die gräbt sich einfach tief ein und bleibt da.
Das heißt, wenn ich einen Kartoffelacker sehe,
ja,
grabe ich mal und dann finde ich eine Knoblauchkröte, die überwintert oder wie?
Naja, wenn du 1 bis 1,50 Meter im Acker gräbst, dann schlägt dir der Bauer den Kopf ab.
Aber wenn es doch mein eigener ist, in meinem eigenen Garten, Niklas.
Ja, dann viel Spaß beim Buddeln.
Ja, also die sind wirklich, also ist das unique oder wie? Also unique Kartoffelacker, sonst nirgends.
Nein,
oder wie?
Also wie gesagt, die nehmen auch andere Äcker, aber Spargelacker, alles mögliche. Aber die brauchen halt diesen
aber
Boden,
es muss
die Bodenbeschaffenheit.
Ein Acker sein.
Nein, die nehmen natürlich auch, achso, vielleicht habe ich das nicht gut erklärt. Die nehmen natürlich auch andere Strukturen. Bei uns in NRW zum Beispiel diese atlantischen Dünen, diese sandigen Böden, nehmen die auch gerne. Die nehmen gerne Auengebiete, wo du halt viel Rasen noch hast, aber dann halt mit so Rohbodenanteilen und so. Die nehmen auch gern Weiden, ja, alles Mögliche. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet sind eigentlich so, das Kernverbreitungsgebiet sind eigentlich die Steppen in Osteuropa. Also wirklich so dieses Grasland mit diesen dicken Böden, wo sie sich, die offen sind, wo keine Bäume sind und so. Also Wald finden sie gar nicht gut. Wobei die Gewässer durchaus im Wald liegen können, ja.
Okay, gut. Wie lange brauchen die Babys, bis sie ein echter Kartoffeltroll sind?
Naja, in der Regel eine Fortpflanzungsperiode heißt von jetzt April bis August, September so. Dann, wenn die gut Futter haben, dann sind die dann fertig. Und dann sind die auch groß, die haben mit die größten Kaulquappen überhaupt bei uns. Und da spreche ich wirklich von Hand lang.
Ah, okay. Nach einem Jahr schon.
Ja, also wie gesagt, die mögen Gewässer, die richtig, richtig nährstoffreich sind. Die brauchen Futter, ja, die fressen richtig viel und deswegen, die werden riesig, wenn sie können. Teilweise überwintern die Kaulquappen auch, das gibt's auch. Wobei ich mir jetzt sagen lassen habe vom Tim, dass das nicht so häufig ist, wenn das Futterangebot ausreichend ist. Also scheinbar, wenn die können, dann gehen die auch an Land noch im gleichen Jahr.
Crazy.
Ja.
Und dann sind die
ich
auch schon
sie toll.
Direkt geschlechtsreif und können loslegen.
Ja, es geht relativ zügig bei denen. Ich weiß nicht, ob nach dem ersten Jahr schon geschlechtsreif, quasi also im Folgejahr, das weiß ich nicht, aber die wachsen nicht mehr so viel danach. Also mit 2 Jahren sind die.
Mit 2 Jahren haben die erst ihre Zuchtreife, ne?
Ja. Zuchtreife. Also kurz zuletzt, vielleicht noch viele Leute, die meine Knoblauchkröte sehen wollen. Keine Chance.
Gut.
Also viele Leute aus NRW, wirklich keine Chance. Also es ist annähernd unmöglich. Manchmal.
Aber vielleicht haben wir hier Leute aus dem Osten.
Ja, also die, ihr guckt einfach bitte mal auf den nächsten Acker bei euch, bei einer Regennacht, da findet ihr sicherlich welche, das ist wahrscheinlich das Einfachste für euch zu finden, weil wenn man nachts bei Regen unterwegs ist, in einem Verbreitungsgebiet, wo die Art vorkommt, dann sieht man die durchaus gut. Mhm. Einfach mal wirklich über den Acker gucken, mit einer Lampe und versuchen, die Augenreflexion zu sehen. Mhm. Die haben eine sehr gute Augenreflexion und wenn man das einmal raus hat, dann sieht man die auf 100 Meter Entfernung. Mhm. Aber sonst ist schwierig. Also in einigen Regionen, wo sie eben häufig ist, so am Oberrhein, Ostdeutschland oder eben ehemaliges Ostdeutschland eher.
Das heißt, für die NRWler, also vielleicht sprechen wir das dann nochmal privat. Aber vielleicht einmal so, kennst du irgendwie Spots hier auch in NRW?
Ich kenne, glaube ich, jeden Spot, jeden Teich, wo die reproduziert.
Okay, das heißt, danach kannst du ja mal mit Paul und mir sprechen.
Ja, wie gesagt, viel Spaß. Ich habe sie selber in NRW noch nicht gehabt.
Aber du kennst die Spots.
Ja, klar.
Ja, theoretisch, okay. Gut. Bis wann kann man die denn theoretisch sehen?
Naja, also jetzt sind sie relativ viel im Wasser, deswegen kann man sie relativ schlecht sehen. Ich würde sie danach suchen und vor allem im Herbst suchen, weil im Herbst sitzen die häufig echt auf dem Acker, die fressen noch gut. Mhm. So September, Ende August, September, wenn es dann schon ein bisschen geregnet hat, dann kann man die echt ganz gut finden. Oder halt jetzt, wenn die danach am Land sind, heißt Mitte Mai, gehen die wieder an Land und dann kann man die ganz gut beobachten eigentlich, wenn man nachts eben mit Taschenlampe weiß, wie man suchen muss und auf die Flächen darf. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt.
Das heißt, im Herbst geben wir dann nochmal einen kleinen Service-Post für euch, dass jetzt die Zeit ist, wo man sie auch oberhalb
noch
von Gewässern sehen kann. Wir geben eine kleine Erinnerung.
Genau.
Gut.
Gut.
Dann hast du jetzt zu tun, ne? Du hast einen Auftrag noch, ne?
Ich habe jetzt noch einen Auftrag, ich muss noch was vom Dachboden holen.
Du musst da was vom Dachboden holen. Gut, Niklas.
Und heute nicht mehr arbeiten, ist gut.
Sehr schön. Ist schon. Gut. Selbstständigkeit.
Ja, 5 Uhr aufstehen, früher.
Ah, nee, come on. Nein, mit dieser Horrorstory entlassen wir euch jetzt.
Ja.
Ich wünsche euch was.
Jo.
Wir hören uns nächste Woche wieder, Sonntag.
Ja.
Und dann schaue ich mal, was ich da mitbringe. Ich habe eine kleine Idee, die ist mir jetzt während der Folge gekommen und vielleicht kann man es ja erraten.
Ja, meine, wenn ich was mitbringe, dann ist es auf jeden Fall von draußen spontan inspiriert.
Ja.
Gucken wir mal.
Sehr gut.
Gut.
Machtet gut, Leute.
Tschüssi.
Tschö.